Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Um es transparent zu machen, ich war dreimal privat für eine Woche im Benediktinerkloster einsiedeln. Jedes Mal verändert sich das Bild. Sehr alte Mönche sterben, sehr junge Mönche kommen dazu, andere junge Kandidaten gehen auch wieder. Vor dem dritten Besuch konnte ich mich durchringen, zwei Tage für die Arbeit abzuzwacken für Interviews. Das war im Frühjahr. Heute also der dritte Teil dieser Einsiedeln-Interviews, heute mit Thomas Fessler und Philipp Steiner. Pater Thomas ist 39 Jahre alt und unterrichtet am klostereigenen Gymnasium Geschichte und Latein und er kümmert sich unter anderem um den Instagram-Account, um so Einblick zu geben in das Klosterleben von heute. Pater Philipp ist 38 Jahre alt und verantwortlich für die Wallfahrt und er kümmert sich um junge Männer, die im Sommer zwei Wochen in der Schweizer Benediktinerabtei verbringen als Volontäre. Beide haben also viel oder überwiegend mit jungen Leuten zu tun und daraus ist das Buch entstanden, Himmelsstürmer, Berufungsguide zum Ordensleben. Darüber haben wir geredet und ich habe zuerst gefragt, wie Familie und Freunde reagiert haben, als die beiden als rund 20-Jährige gesagt haben, ich werde Mönch. Wie groß waren Skepsis oder Widerstand?
Ja, Widerstand würde ich jetzt nicht so benennen. Natürlich gab es unterschiedliche Begeisterung, die größte Zurückhaltung. Ja, meine Mutter hört das jeweils nicht so gerne, wenn ich sie da oute als diejenige, die sich am schwersten getan hat mit meinem Klostereintritt. Aber von der engeren Familie, von der Verwandtschaft auch, vom Kollegenkreis habe ich jetzt keinen Widerstand erfahren, sondern positives Begleiten dieses Weges, der sich eben auch schon länger angebahnt hatte. Und von daher eben habe ich da diesen Support wirklich gespürt.
Was überwog bei Ihnen, Zustimmung oder Ablehnung in Ihrem Umfeld?
Ja, ich würde sagen, das ist fast gleich auf gewesen. Also es gab Freunde, Kollegen, die gesagt haben, ich sehe dich sofort da. Andere haben eher gestutzt und waren erstaunt. Beides waren für mich ganz wichtige Reaktionen, dass die Leute auch noch was anderes für mich vorstellen konnten, dass ich quasi nicht nur einfach der ewige Mönch schon war. Andere natürlich, die gesagt haben, doch, das sehe ich, das war dann auch eine Bestärkung. In der Familie, da war es eigentlich mehrheitlich doch ein Support. Ich denke, das ist schön zu wissen, wenn die Familie sagt, wenn du das Gefühl hast, das ist dein Weg, dass man auch den mit einem geht. Auch wenn das natürlich Konsequenzen für einen selbst hat, also jetzt für die Familie, die man mittragen muss, die man so aber vielleicht selbst nicht gewählt hätte.
Ich möchte euch nicht zu Exoten machen, auch wenn ihr Lebenswerk durchaus anders ist als der von vermutlich 99,97% der Alterskollegen. Dennoch, das Wort alleine schon, Berufung, was auch in eurem Untertitel auftaucht, das klingt ja heute etwas exotisch. Ihr versucht es auch zu erklären und ihr erklärt es, indem ihr aufs Englische rekurriert, aufs Spanische, aufs Französische, Italienische. Was bedeutet dann Berufung von diesem Wort her?
Eigentlich ist es schade, dass heute Berufung nur noch so im theologischen, religiösen Kontext gebraucht wird, weil ich denke, jeder hat eine und jede hat eine Berufung. Es geht darum, dass man gerufen ist zu irgendeinem bestimmten Weg und dass man auf diesen Ruf antworten muss. Da ist überhaupt noch gar nicht gesagt, wer da ruft, was da ruft. Das, denke ich, kann man in einem offenen Kontext auch offen lassen.
Vocation, Vokatione oder wie auch immer es in anderen Sprachen heißt, wie klingt das dann heute, 2024?
Das muss man sich nicht so spektakulär vorstellen, sondern eben eine Berufung gründet ja in der Persönlichkeit, im Wesen des jeweiligen Menschen. Und als Christen glauben wir eben, dass da ein Rufender ist, wo du eine Resonanz spürst, in deinem Herz eine Sehnsucht spürst und dass letztlich eben unsere Antwort auf eine Berufung dem vollkommen entspricht, was Gottes Plan für dein Leben eigentlich sein kann. Von daher ist es mehr ein Spüren, ein Erahnen, das dann im weiteren Verlauf des Weges eben eine Bestätigung erfährt oder dann halt auch eine Ernüchterung oder eben ein neuer Wegabschnitt eröffnet.
Und daraus ergibt sich dann eure Grundthese, nämlich die, dass es deutlich mehr Menschen gibt, die zu einem geistlichen Weg berufen wären, als ihn dann de facto einschlagen? Was sind die Gründe?
Ich denke, viele verspüren eine Sehnsucht nach mehr in sich. Sie haben das Gefühl, dass das, was sie tun, gut ist und recht ist, aber dass es letztlich nicht die Erfüllung gibt, die sie von ihrem Leben erhoffen. Aber sie wissen nicht genau, wo sie dieser Sehnsucht nachgehen können, weil sie eben nicht in einem religiösen Milieu beheimatet sind. Das heißt, sie wissen gar nicht, wo sie suchen können, wo sie das finden, wonach sie sehnen. Und da liegt wahrscheinlich schon, sage ich mal, der Grund dafür, dass sie nicht erkennen, dass sie eigentlich zu einem religiösen Leben gerufen sind, weil sie dieses ganze Milieu gar nicht kennen.
Ihr redet ja in eurem Himmelsstürmer-Buch nicht um den heißen Brei drumherum. Ihr sprecht auch die drei Gelübde an, Keuschheit, Armut, Gehorsam. Das klingt dann sehr nach Verzicht, je nachdem, wie kritisch man gegenüber dieser Lebensweise eingestellt ist oder wie begeistert man davon ist. Führt das dann dazu wahrscheinlich, dass die einen euch bewundern, die anderen haben Respekt und andere wieder sagen, ja, das schränkt ein erfülltes Leben ein. Also seid ihr Verzichtende?
Wir sind Verzichtende in dem Maße, wie alle Menschen verzichtend sind. Also niemand hat ständig alle Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben es versucht, positiv zu deuten, dass wir eben Gehorsam, Ehelosigkeit und Armut eben auch positiv eben deuten, indem der Gehorsam das Gelübde der offenen Ohren ist, also dass man hörend ist auf den Anruf Gottes, der sich auch durch die Oberen zeigt. Dann die Armut, das Gelübde der offenen Hände, dass man bereit ist zu teilen, dass man solidarisch ist mit jenen Menschen, die zu wenig haben. Und dann eben auch das Gelübde der Ehelosigkeit, der Keuschheit, also das Gelübde des offenen Herzens, dass man eben seine Zuneigung, die Zuwendung nicht auf eine Person konzentriert, sondern eben primär auf Gott hin lenkt, aber gerade in der Gottesbeziehung dann offen ist für gelingende Beziehungen mit den Mitbrüdern, mit den Mitschwestern im Ordensleben, aber natürlich auch darüber hinaus jenen Menschen gegenüber, die an die Klosterpforten jeweils klopfen.
Das klingt schön, dennoch frage ich mich, und ich frage euch das ganz bewusst, weil ihr alles andere als verklemmt wirkt, deswegen frage ich direkt raus, ist es nicht am Ende des Tages der Wunsch, Sexualität auch wirklich zu leben? Ist das womöglich dann doch auch der Hauptgrund, warum viele nicht Mönch werden?
Ich weiß nicht, ob es der Hauptgrund ist. Ich glaube, wenn man mal das Klosterleben beginnt, merkt man, dass der Alltag mit Mitbrüdern, dass diese Struktur eines Klosterlebens noch viel mehr Herausforderungen birgt als einfach der Verzicht auf Sexualität. Also ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass die Mehrheit der Leute, die während der ersten Jahre im Kloster erkennen, dass das noch nicht ihr Weg ist, diesen Weg nicht verlassen aufgrund der Sexualität. Aber klar, Sexualität bleibt ein Verzicht, das kann man nicht wegreden. Und da geht es einfach dann darum, gut mit dem umzugehen, dass es eben nicht ein Unterdrücken ist, sondern dass man diese offene, nicht erfüllte Sehnsucht auch integrieren kann, kreativ, produktiv ins eigene Wirken und Tun.
Ja, und eben gerade die Gemeinschaft, die wir hier pflegen, ist der Ort, wo wir als Menschen auch unsere Beziehungen pflegen dürfen. Also bevor wir sexuelle Wesen sind, sind wir Beziehungswesen. Und ich denke, da bietet das Klosterleben durchaus Raum, um erfüllte Beziehungen, tragfähige Beziehungen auch weiterhin zu pflegen.
Sprecht ihr über dieses heikle Thema, gerade auch als jüngere Mönche, miteinander, mit anderen?
Ja, das kommt durchaus vor, kann man sagen. Wir haben jetzt nicht institutionalisierte Rahmenbedingungen, wo das einfach auf der Traktantenliste steht, aber im mitbrüderlichen Zusammenleben gibt es diese Räume des Vertrauens auch, geschützte Räume, weil es eben etwas sehr Persönliches ist. Und gleichzeitig ist es eben gerade angesichts der jüngsten Enthüllungen von Missbrauch im kirchlichen Bereich auch Thema in der Ausbildung zum Mönchsein. Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Wie gehe ich mit Nähe, Distanz um? Das sind ganz wichtige Themen, die wir hier in der Ausbildung zum Thema machen.
Thomas Fessler und Philipp Steiner im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Zwei junge Benediktiner. Pater Philipp, Pater Thomas, euer Buch Himmelsstürmer. Was hat das bewirkt?
Es ist wahrscheinlich noch schwierig zu sagen, was es konkret bewirkt hat, weil das bekommt man dann doch auch als Autoren eher wenig mit, aber doch da und dort hört man, oh, ich habe das Buch mit Gewinn gelesen und es hat mir etwas gebracht. Es gibt auch tatsächlich einzelne Leute, die, ich würde sagen, nicht nur aufgrund der Lektüre, aber mit der Lektüre dieses Buches den Schritt tatsächlich gewagt haben, mal dieses Abenteuer des Ordenslebens zu beginnen.
Wobei im vergangenen Jahr, also ich war vor einem Jahr zuletzt hier, in diesem Zeitraum ist ein junger Mönch ausgetreten, wenn ich das richtig sehe, und einer ist auf dem Sprung ins Noviziat, also plus minus null.
Genau, und das ist gut so, dass man die ersten 5 Jahre des Klosterlebens bewusst eben als Prüfungszeit wahrnehmen kann und gerade in dieser Zeit spürt, ob dieses Leben wirklich etwas für mich persönlich ist. Und wir freuen uns über jeden Mitbruder, der neu zu dieser Gemeinschaft stößt. Es ist aber nicht das Ziel gewesen, mit diesem Buch eben die Klosterzellen zu füllen, sondern jenen Menschen eben ein Angebot zu machen, dieser Frage nach der geistlichen, religiösen Berufung nachzugehen. Ob der Weg dann in unser Kloster einsiedeln führt oder in einen anderen Orden, in eine andere Gemeinschaft, das überlassen wir dem lieben Gott.
Es geht euch ja auch darum, bestimmte Zerrbilder zu demontieren, also zum Beispiel das Zerrbild abgeschottet und weggesperrt. Andererseits, ihr könnt ja auch nicht leugnen, dass ihr viel Zeit in der Kirche verbringt, also morgens beginnend mit der Vigil um 5:30, wenn ich es richtig sehe, bis hin zum Nachtgebet. Ja, also doch ein bisschen abgeschottet?
Ich denke, wir haben eine gute Balance und ich würde sagen, das tut jedem Menschen gut, dass er Zeit für sich hat, Zeit für Gott, aber dass er aus diesen Impulsen, die er während diesen Zeiten gewinnt, auch etwas Fruchtbares gestaltet. Und gerade wenn ich meinen Alltag dann anschaue, mit wie vielen Leuten, gerade auch mit jungen Leuten, ich an unserer Stiftschule, am Gymnasium zu tun habe, sieht man, dass es eben ein gesundes Maß ist zwischen alleine sein, Auseinandersetzung mit Gott und dem Miteinander mit anderen Menschen.
Ich denke, manchmal auch das Problem dieser Zerrbilder könnte auch darin bestehen, dass heutzutage wir normalen Menschen überhaupt niemand, also Mönchen oder Nonnen überhaupt nicht mehr begegnen.
Genau, die Ordensleute, sie sind sicher im öffentlichen Leben weniger präsent als früher, wo viele eben im Karitativen, im Bildungssektor auch tätig waren. Aber nach wie vor existieren lebendige Klöster und sämtliche Klöster bieten die Möglichkeit des Gastaufenthaltes an. Also es gibt kein Kloster, das sich Besuchern verweigern würde, sondern in den allermeisten, wenn nicht sogar eben allen Klöstern, sind die Gäste sehr gern gesehen und da gibt es dann einen sehr authentischen, sehr persönlichen Einblick in das Leben der Ordensleute vor Ort.
Es gibt sowas wie einen totalen Glückswahn, gesellschaftliche Erwartungen, wie das Leben zu leben sei. Spricht nicht alles, was sich da draußen abspielt, gegen eine Entscheidung, Mönch zu werden? Also kurzum, ist das, was hier lebt, müsste man es nicht als das komplette Gegenprogramm dann auch ehrlicherweise bezeichnen?
Dieser Wahn, ja, nach dem vollkommenen Glück zu streben, das sehe ich bei den Leuten immer wieder, vor allem eben auch bei meinen Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, das ist eine komplette Überforderung ans Leben. Man hat, würde jetzt mal diese These wagen, viel zu hohe Anforderungen ans Leben, was es alles bringen soll. Und da ist natürlich Unglück vorprogrammiert. Ich glaube, man braucht einen realistischen Blick auf das Leben, dass es schöne Momente bieten darf, soll. Aber daneben gibt es natürlich auch sehr viel Alltag, also Routine, die jetzt nicht Momente des Hochglücks sind. Und das anzuerkennen, ich glaube, das gehört zu einer gesunden Auseinandersetzung mit dem Leben eben dazu.
Und seid ihr das Gegenprogramm?
Auch im Kloster menschelt es. Wir bleiben Menschen mit Sehnsüchten, mit Bedürfnissen. Aber ich glaube, das Kloster bietet einen Rahmen, wo Leben gelingen kann, indem es eben sinnstiftend ist, indem es eine Perspektive gibt, eben die Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist unsere Aufgabe in dieser Welt. Da gibt das Klosterleben konkrete Tipps und Hinweise. Und ich denke, das wird wirklich zu einem erfüllenden Leben, wenn es mit Sinn erfüllt ist.
Ihr betont im Buch auch immer wieder, ihr seid nichts Besonderes. Jede und jeder könne ein Suchender werden. Egal welcher Konfession oder womöglich sogar auch Nicht-Konfession, wie könnten erste Schritte so einer Suche aussehen?
Ich glaube, eine Suche hat heute den großen Vorteil, dass man auf die sozialen Medien zurückgreifen kann, aufs Internet, wo man anonym eine Fülle von Informationen findet. Eben sämtliche Ordensgemeinschaften sind im Internet, in den sozialen Medien präsent. Ich glaube, da kann man schon mal sehr vieles aus der eigenen Stube, aus den eigenen vier Wänden heraus an Recherche betreiben. Aber gerade der persönliche Kontakt mit den Ordensleuten, aber auch mit konkreten Orten, wo diese leben, ist unerlässlich, um einen realistischen Blick dann auf dieses Leben zu haben.
Was haltet ihr von der Formulierung, der Versuch, mönchisch zu leben, ohne es zu sein?
Finde ich super, weil ich glaube, der Habit macht den Mönch noch lange nicht aus. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die haben eine intensive Beziehung mit Gott, zu den Mitmenschen, ohne dass sie als Mönche, Nonnen angesehen werden oder vielleicht sogar sich selbst als solche sehen, bezeichnen. Also insofern, ja, da kann man manchmal staunen, wer näher am Ideal dran ist, vielleicht sogar als wir, obwohl wir das so gar nicht erkennen.
Es gibt auch die Möglichkeit, sich einem Orden anzuschließen, ohne selber Mitglied zu sein. Zum Beispiel den dritten franziskanischen Orden, wo Frauen und Männer in der Welt leben. Die Benediktinerklöster haben Oblatengemeinschaften, die sich versuchen, von der Benediktsregel hier inspirieren zu lassen für ihre Arbeit, für ihr Leben in Familie und Kirche. Und von daher eben gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, sich zu assoziieren.
Medial wird eigentlich zu 98% oder 99% vom Niedergang der Klöster berichtet. Das gibt es ja auch de facto zum Teil. Aber vor diesem Hintergrund des sogenannten Nachwuchsproblems, da hat unser Gespräch, Ihr Buch, womöglich auch ein bisschen was Absurdes.
Ja, vielleicht hat die Gottsuche, vielleicht hat das Leben auch so einen absurden Aspekt. Ich bin jemand, der auf der großen weißen Wand wirklich sich freut an diesem strahlenden Weiß und sich nicht konzentriert auf den schwarzen Fleck oben rechts. Und klar, das dürfen wir nicht wegdiskutieren, dass die Kirche kleiner wird, aber es ist auch nicht ein Schönreden, wenn man darin auch eine Chance sieht und dass es eben trotzdem Leute gibt, die diese Sehnsucht haben und denen ein Ort gut tut, wo sie dieser Sehnsucht nachgehen können und wo sie ihrer Sehnsucht eben auch in lebendigen Gemeinschaften nachgehen können. Und dieses Buch zeigt, man ist nicht alleine, es gibt solche Orte, macht euch auf, entdeckt die und findet euren Weg, euren Ort, weil eben auch inmitten vielleicht von sterbenden Gemeinschaften gibt es blühende Gemeinschaften, die Energie haben, die bereit sind, auch andere Wege zu gehen, um so in die Zukunft gehen zu können.
Thomas Fessler und Philipp Steiner, Benediktiner in Kloster Einsiedeln in der Zentralschweiz, Mönche, beide so um die 40. Ihr Buch Himmelsstürmer ist erschienen im Verlag Herder. 208 Seiten kosten 20 Euro. Danke Ihnen, Thomas Fessler und Philipp Steiner, Pater Thomas, Pater Philipp, für eure Zeit. Danke für das Gespräch.
Gerne, danke Ihnen.
Danke vielmals fürs Interesse.